ARD Sounds.
Spektakel am Himmel, alles, was ihr über die Sonnenfinsternis heute wissen müsst.
Die Zahl der Essstörungen hat sich verdoppelt. Betroffen sind vor allem Mädchen.
Und mehr Befugnisse für den Zoll, so will die Bundesregierung Geldwäsche und Steuerhinterziehung bekämpfen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin, am Mittwoch. Wir sind auch heute wieder dran am 12. August. Uli Spinnrath und Moritz Zacho.
Schönen guten Morgen auch von mir. Heute Abend geht irgendwann der Mond auf, so wie jeden Abend. Aber heute wird es ein bisschen anders sein als sonst, weil heute schiebt sich der Mond vor die Sonne. Es ist nämlich Sonnenfinsternis. Die letzte totale Sonnenfinsternis war 1999. Die nächste ist auch erst wieder 2081. Also das ist schon ein seltenes, spektakuläres Naturereignis. Damals, 1999, hat das übrigens nicht so lange gedauert, nur 2,5 Minuten. Aber, das weiß ich noch, das ganze Land stand echt Kopf damals, schon Wochen im Voraus. War ja auch kurz vor der Millenniumwende, damals auch im August, also ein knappes halbes Jahr vor der Millenniumwende. Da war dann irgendwie so eine Mischung aus Partystimmung und apokalyptischer Untergangspanik. War irgendwie spannend.
Alles geht zu Ende. Ja.
Genau.
Heute Abend ja vielleicht auch nochmal, wer weiß. Ja, die gute Nachricht ist, dass wir eigentlich so gut wie überall in Deutschland gute Wetterverhältnisse haben, um die Sonnenfinsternis auch tatsächlich sehen zu können, weil das geht natürlich nur ohne Wolken. Mhm. Allerdings wird es zeitlich ein bisschen unterschiedlich sein. Also in Flensburg startet sie schon um 19.11 Uhr. Dann berührt die Mondscheibe die Sonnenscheibe rechts unten am Rand und schiebt sich dann so langsam darüber. Und um kurz nach 8 ist dann nur noch so eine ganz kleine Sichel der Sonne zu sehen, deren Spitze nach unten zeigt. Also total wird sie dieses Mal nicht sein, aber zumindest fast.
Genau. Und der Norden sieht sie zuerst. In München geht es dann aber beispielsweise erst um 19.23 Uhr los. Also 12 Minuten später als in Flensburg. Und unterschiedlich wird auch die Abdeckung der Sonne sein. Also nicht überall sieht man dann noch gleich viel oder wenig von der Sonne. Freiburg hat da Glück, da soll die Abdeckung bei 90% liegen. Also da wird die Sonnenfinsternis wohl am spektakulärsten.
Und wenn ihr sowieso schon draußen seid und noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr auch gleich draußen bleiben. Denn heute Nacht erreicht der Perseiden-Meteorsturm nämlich seinen Höhepunkt. Den gibt es ja häufig im August. Das heißt, ihr habt auch heute gute Chancen, viele Sternschnuppen zu sehen.
Jo, aber nochmal zurück zur Sonnenfinsternis. Nicht nur innerhalb Deutschlands sehen wir sie unterschiedlich. In Island oder im Norden von Spanien oder auch auf den Balearen wird sie tatsächlich total sein. Also da schiebt sich der Mond komplett vor die Sonne, so wie bei uns 1999. Deshalb sind da auch schon viele Hotels seit langer Zeit ausgebucht und teilweise sollen zum Beispiel auch so Balkone für 700 € für diesen einen Abend heute vermietet werden.
Das ist echt verrückt. Ja, aber so ein Naturschauspiel gibt es eben auch nur wirklich selten. Und deshalb wollen viele Menschen dabei sein. Und das bringt ja auch immer Gefahren mit sich. Also in Spanien sind die Behörden in Alarmbereitschaft. Die haben einfach Sorge, dass neue Waldbrände ausgelöst werden, weil einfach viele Menschen in der sehr trockenen Natur dann unterwegs sind. Und das ist dann eben eine potenzielle Gefahr. Auf den Balearen wird sogar die Armee eingesetzt, um zu überwachen, dass die Leute sich an die Regeln halten.
Wir haben gestern ja auch schon kurz darüber geredet, dass man eine Schutzbrille braucht, wenn man in die Sonne gucken will. Und zwar nur Schutzbrillen, die dafür auch geeignet sind. Daniela Weißkopf ist Expertin beim Bundesamt für Strahlenschutz.
Wir merken erst, dass eben ein Schaden aufgetreten ist, erst Stunden später. Das heißt entweder mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen. Wenn die betroffene Person dann zum Beispiel dauerhaft dunkle oder einen grauen Fleck mitten im Sichtfeld hat oder vielleicht alles verschwommen sieht, oder gerade Linien auf einmal verbogen erscheinen, dann würde ich sagen, ist es höchste Zeit, zum Augenarzt zu gehen oder die nächste Augenklinik aufzusuchen.
Vor allem ist es dann auch schon zu spät. Also nochmal der Reminder, keine CD, keine Sonnenbrille, keine Gletscherbrille, keine Schweißerbrille, keine Rettungsdecke oder sonst auch nichts anderes vor die Augen, was das Internet so als Tipps parat hat. Nur zertifizierte Schutzbrillen, auch wenn es jetzt schwierig wird, noch eine zu kriegen. Das hier ist Shahat, sie ist Optikerin in Köln.
Die Leute standen ja einfach Schlange. Wir kriegen bis jetzt immer noch Anrufe und müssen leider alle vertrösten und sagen, mit Leid gibt's nichts mehr. Die letzten sind heute Morgen ausgegangen. Also ist leider nichts mehr zu haben. Und ja, wir hätten auch nicht gedacht, dass das jetzt so einwandern wird am Ende.
Ja, Mist. Also ich habe jetzt auch keine vernünftige Schutzbrille, aber die kann man sich tatsächlich auch selber basteln. Und zwar aus einer Chipsrolle, Klebeband, Butterbrotpapier und so weiter. Kein Witz. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat eine Anleitung dazu online gestellt und die findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Ich habe auch keine bekommen, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht bemüht, nicht gekümmert.
Kannst ja basteln.
Genau, vielleicht setze ich mich hin und bastel, aber vielleicht liege ich dann auch schon im Bett und gucke einfach von da aus, wie es so langsam dunkel wird. Also für den Podcast-Rhythmus ist es ja gar nicht so schlecht. Dann wird es früher dunkel und vielleicht schlafe ich dann auch ein bisschen früher ein.
Unsere Kurznachrichten.
Nach dem Erdbeben in Kolumbien ist die Zahl der Toten Stand 5 Uhr heute Morgen auf 240 gestiegen. Mehr als 3000 Menschen werden noch vermisst. Einsatzkräfte und Freiwillige suchen weiter nach Überlebenden. Mehr als 100 Wohn- und Bürogebäude in mehreren Städten und Orten sind zusammengestürzt. Und anders als zuletzt in Venezuela sind in Kolumbien noch keine Helfer aus Deutschland im Einsatz.
Wir haben ja am Montag im Podcast ja darüber gesprochen, dass das Sonntagsfahrverbot für Lkw in einigen Bundesländern vorübergehend aufgehoben wird als Reaktion auf die niedrigen Flusspegelstände. Bisher war das nur in NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland der Fall. Aber jetzt dürfen auch in Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein Lkw ihre Güter am Sonntag transportieren.
Urlaub in Deutschland war noch nie so beliebt wie in der ersten Hälfte dieses Jahres. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mit rund 224 Millionen Übernachtungen wurde der Rekord aus dem Vorjahr gebrochen. 80% der Reisenden kommen auch aus Deutschland. Die Zahl der ausländischen Urlauber ist im Verhältnis sogar noch mehr angestiegen.
Und bei Spotify soll demnächst angezeigt werden, wenn Musik von einer KI gemacht worden ist. Ab Mitte September sollen entsprechende Profile als AI-Persona gekennzeichnet werden. Für Nutzer ist es nämlich häufig nicht unmittelbar ersichtlich, ob hinter dem Künstler ein echter Mensch steht. Und zuletzt ist die Plattform wohl mit KI-Musik geflutet worden.
Bevor wir über das nächste Thema sprechen, hier einmal der Hinweis, das ist ein sensibles Thema, das vielleicht nicht jeder hören kann oder will. Also falls ihr euch damit nicht wohlfühlt, springt einfach ein paar Minuten nach vorne. Jetzt sprechen wir darüber, dass immer mehr Menschen in Deutschland an Essstörungen erkranken.
Das Statistische Bundesamt hat dazu nämlich neue Zahlen veröffentlicht und sich bei der Analyse vor allem auf eine Gruppe Betroffener konzentriert, und zwar Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Mädchen mit Essstörungen mehr als verdoppelt. Das Bundesamt hat dazu Zahlen der Klinikaufenthalte ausgewertet.
Das heißt ganz konkret, während 2004 noch 2800 Mädchen in einer Klinik behandelt wurden, waren es 2024 schon fast 6000. Und wie sich so eine Essstörung anfühlt, das weiß zum Beispiel Rachel. Sie ist mit 13 an Bulimie erkrankt und das ist mittlerweile ein paar Jahre her und sie konnte drüber sprechen.
Meine schlimmsten Anzeichen waren vor allen Dingen dieses ständige Frieren, weil das war kein angenehmes Frieren mehr, das war wirklich Leiden. Das Zählen meiner Wirbel, ob ich sie auch wirklich spüre doch. Und zum Ende hin eben auch dieses Bluterbrechen.
Rachel hatte Bulimie, das ist ja nur eine Form von Essstörung, die heißt auch Essbrechstörung und ja, selbst die hat ja noch ein breites Spektrum.
Bulimie ist bei den 10- bis 17-jährigen Mädchen die zweithäufigste Essstörung, die häufigste ist Magersucht gewesen, also Anorexie. Da nimmt man sich immer als zu dick war, egal wie dünn man schon ist. Das alles geben die Zahlen des Statistischen Bundesamtes her. Also deswegen waren Mädchen am häufigsten in klinischer Behandlung. Das sind also die Fälle, von denen wir zumindest sicher wissen und sie in der Statistik auch erfasst haben.
10 bis 17, das ist ja auch so ein richtig sensibles Alter. Deswegen fällt auch die Hälfte aller Essstörungen in diese Altersgruppe. Warum jemand eine Essstörung entwickelt, das kann total unterschiedliche Ursachen haben. Bei Rachel war es zum Beispiel so, dass sie als Kind Übergewicht hatte.
Ich ging nicht gern zu ärztlichen Untersuchungen, weil der erste Satz natürlich war übergewichtig. Man wird schon sehr etikettiert trotzdem.
Ja, es ist ja quasi so, als würdest du zum Arzt gehen und schon vorher wissen, was er dir gleich sagen will. Für Rachel war das ganz schlimm. Deshalb ist es auch, muss man sagen, wirklich mutig, dass sie heute so darüber sprechen kann. 93% der Behandelten bei Essstörungen sind Frauen.
Also ganz überwiegend eben Frauen. Das bedeutet aber gleichzeitig natürlich auch, es gibt noch restliche 7%, das sind Jungs und Männer, die auch in einer Klinik wegen Essstörungen behandelt werden.
Aber egal ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, grundsätzlich fällt auf, dass immer mehr Menschen in Deutschland an Essstörungen erkranken. Das ist für die Betroffenen natürlich schwer, aber man muss sagen, auch für deren Umfeld.
Es war eine Zeit voller Tränen, voller Konflikte, voller Hass. Also ich hätte mein Umfeld in den Momenten natürlich am liebsten in die Luft gejagt.
Also man muss sagen, auch für das Umfeld ist es alles andere als leicht, mit den Betroffenen umzugehen und zu leben. Was man natürlich immer probieren kann, ist das Gespräch zu suchen. Wenn ihr zum Beispiel bei eurer Tochter oder eurem Sohn das Gefühl habt, dass da irgendwas sein könnte, sprecht sie am besten mit ich. Botschaften, anders sagen Fachleute, also hey, mir sind da Veränderungen bei dir aufgefallen, ich mache mir Sorgen um dich.
Ja, und dabei ist es dann auch wirklich ganz wichtig, die Person nicht zu beurteilen. Also die Schlüssel sind zuhören, offen sein, Verständnis zeigen. Essstörungen, das sucht man sich ja nicht aus, sondern das ist eine Krankheit, die behandelt werden kann, entweder ambulant oder mit einem Klinikaufenthalt. Und auch da wird man jetzt nicht tagelang weggesperrt. Es gibt nämlich auch Tageskliniken, bei denen man dann auch nachts nach Hause gehen kann.
Rachel war selbst 10 Wochen in der Klinik und ist danach bei einer Therapie speziell für essgestörte Menschen gelandet. Da hat ihr eine Sozialarbeiterin über ein Jahr regelmäßig geholfen und ihr zum Beispiel auch einen Speiseplan geschrieben. Und durch diese ganzen Bausteine ging es Rachel dann Stück für Stück tatsächlich besser.
Also Essen ist ja nicht nur Essen, um satt zu werden, sondern es hat ja auch was mit Atmosphäre und Lebensgenuss und so zu tun. Und deshalb, das war schon ein Faktor, so auch einfach im Sommer mal mit Freunden grillen zu können.
Wenn ihr mehr Infos sucht, dann schaut doch gerne mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir ein paar Hilfsangebote verlinkt.
Ja, und falls ihr selbst betroffen seid, jeder kleine Schritt ist richtig, wichtig und mutig. Man kann ja auch erstmal mit einer Person sprechen, der man vertraut, oder auch Online-Angebote oder per Telefon nutzen. Das geht alles auch anonym und unverbindlich.
100 bis 200 Milliarden Euro, so viel Geld geht dem Staat geschätzt jedes Jahr durch die Lappen durch Finanzkriminalität, wobei das auch ehrlicherweise nur grobe Schätzungen sind, weil es ist ja irgendwie klar, wir reden da über Geld, von dem keiner weiß, ob es existiert, weil es ja eben am Staat vorbei geschleust, versteckt und gewaschen wird, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Kohle, wobei man dazu sagen muss, dass Finanzkriminalität ein viel breiteres Feld ist, aber wir gucken heute mal auf einen ganz bestimmten Teil.
An den die Bundesregierung ran will. Es geht um die sogenannte Beweisumkehrpflicht. Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen und die Experten vom Zoll erzählen lassen, was das Problem genau ist. Tino Igelmann ist so jemand.
Wir haben sehr viele Kontroll- und Prüfungsaufgaben, sei es beispielsweise an den Grenzen, auch im Inland oder im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und da kann es immer mal wieder sein, dass wir feststellen, dass jemand Vermögenswerte hat, die einfach nicht zu seinen regulären Einkommen beispielsweise passen. Oder auch Unternehmen, die über große Vermögenswerte verfügen, obwohl die Bilanzen das nicht hergeben.
Also um es mal konkret zu machen, da bezieht vielleicht jemand Sozialhilfe oder hat einen nicht so gut bezahlten Job, aber hat gleichzeitig einen Porsche vor der Tür stehen. Das Problem ist aber bislang, die Behörden müssen nachweisen, dass jemand den Porsche oder seine Rolex nicht mit legalem Geld bezahlt hat, was oft schwer bis unmöglich ist. Und genau das soll sich jetzt eben ändern mit dem sogenannten Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz. So nennt die Bundesregierung das Gesetz, das sie einführen will. Da wird die Beweislast umgedreht. Also in Zukunft müssen Verdächtige nachweisen, dass die schönen Dinge, die sie haben, mit legaler Kohle gekauft sind, und zwar innerhalb einer Frist.
Der Zoll kann den Porsche nämlich beschlagnahmen, wenn der Verdacht besteht, dass er nicht mit legalem Geld bezahlt wurde, und wenn das innerhalb der Frist nicht passiert, dann bleibt der Wagen auch beim Zoll. Diese Vermögensabschöpfung soll es Kriminellen schwerer machen. Da geht es vor allem auch um die organisierte Kriminalität und Clans. Dazu nochmal Tino Igelmann vom Zoll.
Beispielsweise im Bereich des Einfuhrschmuggels von Kokain aus Südamerika nach Deutschland, da werden hohe Summen generiert, die Gelder müssen gewaschen werden, sie müssen legal in die Vermögenskreisläufe eingebracht werden. Und insbesondere in diesen Fallkonstellationen versprechen wir uns durch dieses Instrument eine noch sehr viel effektivere Kriminalitätsbekämpfung.
Also das Gesetz soll heute im Kabinett verabschiedet werden, danach geht es dann in den Bundestag und wird dann da diskutiert. Dabei geht es übrigens auch noch um Strukturveränderungen beim Zoll und andere Details. Wir haben heute aber mal, wie gesagt, den Fokus nur auf diese Beweisumkehr gelegt.
Es gibt natürlich auch Kritik an dem Vorhaben. Die Bewegung Finanzwende sagt zum Beispiel, dass das zu klein gedacht ist, um Finanzkriminalität wirklich in den Griff zu bekommen. Also so riesiger Steuerbetrug wie bei den Cum-Ex-Fällen werde dadurch auch nicht verhindert. Und die Grünen meinen, dass es zwar ein erster Schritt sei, aber so würden auch nur die kleinen Fische gefangen und nicht die richtig großen. Präsidenten, Leben gefährlich, deswegen muss ich ihr Sicherheitspersonal immer was Neues einfallen lassen. Und im Falle von US-Präsident Trump ist die Idee wirklich abgefahren gewesen.
Stimmt, Trump im Container, so könnte die Überschrift heißen. Nach dem NATO-Gipfel in der Türkei am Wochenende sollte Trump nämlich am Flughafen eigentlich in seine berühmte Air Force One einsteigen, aber er ist wohl unbemerkt in ein kleineres Flugzeug geschleust worden, weil der US-Geheimdienst wohl Hinweise hatte, dass der Iran ihn angreifen könnte.
Ja, Trump ist für die Kameras zwar noch in seinen Hochsicherheitsflieger eingestiegen, aber dann soll er seitlich in einen Catering-Container ausgestiegen sein, in dem normalerweise das Essen für die Fluggäste per LKW zum Flugzeug gefahren wird.
Ich stelle mir das witzig vor, wie der auf so einer Kiste mit Salat oder so sitzt. Zusammengekauert mit dem LKW soll er dann übers Rollfeld zu einer anderen Maschine gebracht worden sein. Das sind aber ehrlicherweise alles nur Medienberichte. Das Weiße Haus bestätigt das alles nicht. Ist aber logisch.
Und genau. Und der Witz ist jetzt bei der ganzen Sache, in Washington ist Trump dann für die Kameras aber wieder aus seiner Air Force One ausgestiegen. Heißt also, er ist zwischendurch wohl wieder umgestiegen. Was für ein Hin und Her.
Trump im Container zwischen Obstkissen und Toilettenpapier. Das ist ein schönes Bild, mit dem wir euch entlassen wollen heute in den Tag. Wir hören uns morgen wieder und wünschen euch erstmal gute Sicht auf die Sonnenfinsternis.
Oh ja, macht's gut, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.